Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forum GovTech Europe, der Podcast, der von einer deutschen und europäischen Perspektive verschiedene Akteure aus der Wissenschaft, dem öffentlichen und privaten Sektor zu spannenden Interviews rund um das Thema GovTech einlädt. Der Hauptfokus liegt bei den Themen Startups, Tech Policy bzw. Regulierung von neuen Technologien, digitale Sicherheit und Smart Cities. Heute habe ich Laila Fetic im Podcast als Gast. Laila forscht, spricht und schreibt als freie Wissenschaftlerin und Beraterin zu ethischen Aspekten künstlicher Intelligenz. 2021 wurde sie dafür als eine der 100 Brilliant Women in AI Ethics ausgezeichnet. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie Technologie einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls leisten kann und wirklich alle davon profitieren können. Um Wissenschaft und Praxis zu vereinen, hat sie als Co-Autorin mehrere Leitfäden zur Umsetzung von KI-Ethik verfasst. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Und jetzt mein Gespräch mit Laila. Hallo und herzlich willkommen zur dritten deutschsprachigen Ausgabe von Forum GovTech Europe. Heute habe ich hier zu Gast Laila Fetic. Sie ist KI-Ethik-Expertin. Hallo Laila, kannst du dich kurz vorstellen, bitte?
Hallo Simon, schön dabei zu sein bei deinem Podcast und die deutschen Folgen im Grunde genommen daran anschließen zu können. Ich bin, wie du bereits gesagt hast, KI-Ethik-Expertin und forsche und arbeite an Themen rund um künstliche Intelligenz und das immer aus der Perspektive des Gemeinwohls. Also ich frage mich in meiner Arbeit, wie können wir Technologie so entwickeln und einsetzen, dass sie tatsächlich eher der Gesellschaft dient und nicht eben nur Interessen von großen Tech-Unternehmen oder irgendwie marktorientierten Interessen, sondern wie können wir als Gesellschaft Technologie als Werkzeug nutzen? Und das behandle ich in meinen Studien, in meinen Forschungsaufträgen, aber eben auch als Speakerin oder eben auch als Dozentin an der Uni, wenn ich eben über digitale Ethik referiere.
Okay, sehr spannend. Und wie kamst du überhaupt auf das Thema KI-Ethik? Es ist ja schon ein sehr spezifisches Thema. Es befassen sich immer mehr Leute heutzutage damit. Wie kamst du darauf? Was war da so? Was hat dich daran gereizt?
KI-Ethik, wenn man so will. KI denke ich dann immer in Anführungsstrichen, also künstliche Intelligenz ist es nicht nur bei mir, sondern eben auch das Thema Algorithmen oder algorithmische Entscheidungssysteme. Darüber können wir gleich vielleicht auch nochmal sprechen. Aber ich glaube, das Thema ist so seit 2016 vor allem hier im deutschsprachigen Raum bekannt und quasi auch schon das letzte Hype-Thema sozusagen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, ich bin eher reingerutscht, wenn man so möchte. Ich habe mich vor allem früher mit Demokratiefragen beschäftigt. Also wie können wir alle BürgerInnen partizipieren lassen an politischen Entscheidungsfragen? Und da ist das Thema künstliche Intelligenz insofern aufgeploppt, als dass Digitalisierung natürlich ein Katalysator ist für ganz viele gesellschaftliche Prozesse. Also können Menschen teilhaben, ist die zentrale Frage. Und Digitalisierung hat darauf halt eine ganz eindeutige Wirkung, positiv sowohl als auch negativ. Und in der Hinsicht fand ich KI besonders spannend, weil dem Thema so viel zugeschrieben wird. Also ich meine, alleine der Intelligenzbegriff lässt es so vermuten, da steckt eine gewisse Magie dahinter in der öffentlichen Wahrnehmung. Und mich hat es einfach gereizt, mich zu fragen, was ist da wirklich dran? Und wie können wir als Gesellschaft eigentlich mit dem Thema umgehen? Und schwupps war ich in der KI-Ethikblase und habe mich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt.
Okay, sehr gut. Und das ist ja gerade schon teilweise angesprochen, KI fürs Gemeinwohl, für die Gesellschaft. Es wird ja jetzt immer mehr darüber diskutiert, künstliche Intelligenz in der Verwaltung einzuführen und immer mehr Dienstleistungen durch künstliche Intelligenz abzuwickeln. Was bedeutet KI in der Verwaltung und sind wir sonst schon so weit?
Super spannende Frage. Ich glaube, gerade alles rund um KI ist insofern gehypt und vielleicht auch ein bisschen zu hoch gekocht worden in den letzten Jahren, ich würde sagen, das Thema ist noch nicht ganz angekommen in der Verwaltung, gerade weil viele Gesetze und viele Prozesse, die wir kennen aus der Verwaltung, noch nicht ausreichend vorbereitet sind, um völlig automatisierte Entscheidungssysteme zu installieren. Sprich also, wir haben eher eine Art Teilautomatisierung in der Verwaltung. Wir haben sowohl für die SachbearbeiterInnen, also oder die ReferentInnen in der Verwaltung Systeme, die Entscheidungen vorbereiten, als auch eben mit den NutzerInnen, mit den BürgerInnen nach außen agierende Systeme, die auch nur ganz spezifische Aufgaben übernehmen. Von daher, ich glaube, das Thema kommt gerade erst richtig in der Verwaltung an und ich glaube, wir müssen uns auch fragen, wo ist es sinnvoll und wo ist es gut, dass diese Systeme eingesetzt werden und wo kann es eventuell so einen großen Schaden bringen, dass wir im Zweifel auch ganz davon absehen oder eben uns genau die Bedingungen anschauen, unter denen entsprechend diese Systeme eingesetzt werden sollten.
Genau. Wir sehen ja auch schon, wie KI von Staaten eingesetzt wird, in anderen Ländern auf der Welt. Wo wäre es denn sinnvoll, in Deutschland jetzt KI also von Seiten des Staates sozusagen zu implementieren?
Also der Staat hat natürlich die Aufgabe, viele komplexe Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise vor allem viele komplexe Prozesse in Gang zu setzen. Und künstliche Intelligenz oder algorithmische Entscheidungssysteme können eben dabei unterstützen, viele Datenmengen zu analysieren und darin vielleicht auch Muster zu erkennen. Und wir haben uns auch in der Vorbereitung, beispielsweise der Handreichung, an der ich mitgearbeitet habe, für die digitale Verwaltung, ganz viele Praxisbeispiele angeschaut, wo KI jetzt heute schon in der deutschen oder in der Dachregion insgesamt in der deutschen Verwaltung eingesetzt wird. Und wir haben festgestellt, dass einige Systeme eben intern belassen sind, also sprich zur Analyse von Kriminalitäts-Hotspots oder wenn es darum geht, den nächsten Krisenherd zu prognostizieren. Und das sind natürlich total gute Anwendungen, wenn sie die Beamtinnen unterstützen, ihre Arbeit besser zu machen. Dabei können Fehler passieren und da gibt es auch sicherlich ein paar Hürden. Aber grundsätzlich ist das erstmal eine gute Idee, diese Mittel als Werkzeuge zu nutzen, um Prozesse effizienter, fairer, konsistenter zu machen. Und wo ist es eben nicht gut geeignet? Ich glaube immer dann, wenn wir zu sehr der Technologie vertrauen und im Grunde genommen auch menschliche Entscheidungen ersetzen durch maschinelle. Und ich glaube, da haben wir einfach immer noch einen Trugschluss, dass das eine gute Idee per se ist und dass das vor allem ohne Risiken passieren kann.
Natürlich. Okay, du hast jetzt gerade darum gesprochen, wo es sinnvoll wäre. Vielleicht vorneweg nochmal, warum ist es überhaupt wichtig, dass der Staat bei der Implementierung von künstlicher Intelligenz eine Vorreiterrolle einnimmt?
Total gute Frage. Ich glaube, der Staat hat die Möglichkeit, hier auch einen Ton zu setzen. Gerade wir in Europa haben das Innovationsthema für uns so begriffen, dass wir wirtschaftliche Innovation mitdenken mit dem Gemeinwohl. Und ich glaube, der Staat kann halt hier zeigen, dass Technologie etwas Gutes sein kann, ein Werkzeug, wie gesagt, aber dass es eben auch genau auf den Einsatz und die Modalitäten ankommt. Und der Staat kann hier eine Vorreiterrolle einnehmen für KMUs, für Startups, die sich eben dem Thema auch schon länger gewidmet haben und sich vielleicht fragen, okay, was gilt es jetzt dabei noch besonders zu beachten? Und da kann der Staat eben mit einer ethischen Perspektive und mit einem ethischen Einsatz auch eine Art Vorreiterrolle einnehmen. Und ich glaube auch, dass wir mehr uns insgesamt in der GovTech-Szene auch mehr dahin entwickeln, Bürgerinnen und deren Bedarfe gut zu verstehen. Und der Staat, glaube ich, tut gut daran, seine Services so auszurichten, dass sie eben auch von Bürgerinnen genutzt werden. Und dazu gehört eben auch, digitale Tools einzusetzen, um beispielsweise schneller Informationen zu verbreiten, vielleicht auch einfacher, die Prozesse einfacher zu gestalten, inklusiver zu gestalten. Und da kann Technologie super helfen.
Definitiv. Nun ist es ja schon der Fall, dass viele Leute nicht ganz so staatsaffin sind in Deutschland, in Europa allgemein, sehr kritisch gegenüber der Technologisierung des Staates stehen. Wie schafft es der öffentliche Sektor an erster Stelle, dem Bürger das Gefühl zu geben, dass die Einsetzung der Technologie fürs Gemeinwohl ist und halt auch vertrauenswürdig? Also gibt es eine vertrauenswürdige KI im öffentlichen Sektor? Also und wie würde man das quasi dann vergewissern, dass den Bürgerinnen gegenüber?
Spannende Frage. Also gerade irgendwie das Thema vertrauenswürdige KI ist ja auch in Europa ein großes Thema und irgendwie allseits das Ziel. Ich habe ein bisschen das Problem mit dem, also ich habe ein Problem mit dem Begriff vertrauenswürdige KI als solches, weil Technologie kann sehr schwer vertrauenswürdig sein. Es sind immer die Menschen und es sind immer die Organisationen, die eben das Vertrauen genießen können oder nicht, aber eben nicht die Technologie. Ich glaube, das verwirrt auch ein bisschen im Hinblick darauf, wer am Ende doch noch die Verantwortung trägt. Und für mich bedeutet eben vertrauenswürdiger Einsatz eben, dass Menschen, die an der Entwicklung und am Einsatz beteiligt sind, diesen so gestalten, dass ich als Bürgerin beispielsweise eben über bestimmte Entscheidungskriterien informiert werde, über die bloße Tatsache, dass die Technologie eingesetzt wird und eventuell auch eben, wenn am Ende das etwas schief läuft, mich beschweren kann. Und am Ende des Tages ist eben für diesen vertrauenswürdigen Einsatz der Mensch verantwortlich. Und ich glaube, hier zeigt sich ganz besonders, wo wir noch arbeiten müssen, weil auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wieso wäre es denn sinnvoll, dass KI eingesetzt wird im öffentlichen Sektor? Ich glaube, genau, auf deine Frage bezogen, wie kann der Staat eigentlich KI so einsetzen, dass sie eben vertrauenswürdig ist, beziehungsweise der Einsatz vertrauenswürdig ist? Zuallererst glaube ich, dass wir realisieren müssen, dass es unterschiedliche Schritte gibt, was den Einsatz von digitalen Tools und insbesondere von KI im öffentlichen Sektor angeht. Und wir haben in unserer Handreichung, die wir zusammen mit dem IRATS Lab die ich damals für die Bertelsmann Stiftung mitbetreut habe, drei unterschiedliche Planungsphasen unterschieden. Und wir haben einmal gesagt, es gibt die Planungsphase, dann gibt es die Entwicklungsphase und dann gibt es die Einsatzphase, wenn es eben um KI in der digitalen Verwaltung geht. Und hier zeigt sich, dass eben an allen drei Stellen der Staat BürgerInnen mitnehmen kann, beziehungsweise auch ethisches Design mitdenken sollte. Bei der Planung beispielsweise gilt es, die Frage zu beantworten, zu welchem Zweck wollen wir eigentlich die digitalen Mittel einsetzen. Was jetzt erstmal banal klingt, ist tatsächlich wesentlich. Denn die künstliche Intelligenz von heute und wahrscheinlich auch die der nächsten Jahrzehnte ist in der Tat eher dumm. Sprich, sie kann sehr spezifische Aufgaben erfüllen, braucht aber ganz viel menschliches Zutun und ganz viele Hinweise und vor allem ein an die Hand nehmen. Und bei der Planung ist es deshalb so wichtig, auf die Ziele einzugehen, weil künstliche Intelligenz nicht alle Ziele gleichermaßen erfüllen kann. Ein System kann ein Optimierungsproblem lösen, dahingehend, dass es sagt, ich möchte die Zuteilung von bestimmten Sozialleistungen möglichst schnell und möglichst gleichmäßig über alle demografischen Charaktermerkmale hinweg vollziehen. Es kann aber auch bestimmte demografische Merkmale höher oder niedriger werden. Das heißt also, die Ziele sind sehr, sehr stark entscheidend für den Einsatz. Und hier braucht es ganz am Anfang vielleicht auch eine politische Diskussion darüber, welche Ziele verfolgt werden können und sollten in dem Kontext und wie wir als Bürgerin da eventuell auch mitwirken können. Das sind Fragen, mit denen sich Politik und die Verwaltung auseinandersetzen muss. Im späteren Verlauf, also bei der Entwicklung, oder eben auch bei dem Einsatz lassen sich ähnliche Fragestellungen immer wieder feststellen und die braucht es auch, damit eben ein vertrauenswürdiger Einsatz gewährleistet werden kann. Bei der Entwicklung geht es vielleicht auch darum, als Staat nicht immer nur die großen Tech-Unternehmen anzuheuern und deren Lösungen zu kaufen, sondern vielleicht auch eine Art Offenheit für junge Startups oder für KMUs zu haben, die vielleicht auch durch besonders diverse EntwicklerInnen-Teams geprägt sind und die dadurch natürlich auch für ethische Risiken sehr sensibilisiert sein können. Und gerade in dem Entwicklungsprozess können da entsprechend Ethics by Design, kann da mitgedacht und umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den der Staat an der Stelle noch stärker mit aufgreifen muss, beziehungsweise die öffentliche Verwaltung. Da sehen wir natürlich, dass Lösungen eher teilweise schon bestehen und dann eingekauft werden oder eben komplette Lösungen, ohne großes technisch zu hinterfragen, einfach eingekauft und angewendet werden. Also hier gerade der Teil der öffentlichen Beschaffung, also diese Fragestellungen sind total wichtig, um einen vertrauenswürdigen Einsatz zu gewährleisten. Da braucht es einfach innovativere Entscheidungen, innovativere Methoden, um auch Lösungen und Teams und Know-how einzukaufen, das dem Staat vielleicht auch ein Stück weit fehlt.
Und macht das den Staat dann nicht wiederum weniger kompetitiv gegenüber der Privatwirtschaft, wenn man sich zum Beispiel das Google AI Ethics Panel anguckt? Das war jetzt in den letzten Jahren nicht ganz so erfolgreich wie zum Beispiel erwünscht, aber Sie haben ja natürlich auch nicht den Druck, den jetzt ein öffentlicher Sektor hat, wenn es darum eingeht, KI zu implementieren. Findest du, dass es, also dass auch die Privatwirtschaft mehr auf ethische Richtlinien achten sollte? Oder wie siehst du diese Dichotomie?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, den Verantwortungsbegriff würde ich da an der Stelle nochmal mit reinnehmen. Denn es ist klar, dass die öffentliche Hand, wenn sie Systeme einsetzt und auch einkauft, einen großen Teil der Verantwortung trägt. Einen anderen Teil der Verantwortung tragen aber auch die Unternehmen, die zuliefern und die entsprechend die digitalen Tools überhaupt entwickeln. Das heißt also, wir haben hier eine geteilte Verantwortung, wo wir also nicht nur, dass jede einzelne Organisation eben für ihr Handeln auch Verantwortung ethischer Natur tragen muss, sondern eben auch in der Übergabe, also sprich ein Team, was gerade an einer App arbeitet, muss ein Stück weit auch gewährleisten, dass genügend Know-how in der anwendenden Organisation da ist, um die Grenzen und die Möglichkeiten dieser Apps wirklich auch gut einschätzen zu können. Also wir brauchen da eine Übersetzungsarbeit sozusagen von den Techies hin zur öffentlichen Hand. Deshalb sehe ich da auch gerade die Privatwirtschaft natürlich in der Verantwortung und trotzdem liegt es ein bisschen bei der öffentlichen Hand, das auch nachzufragen. Also gerade in Ausschreibungsverfahren kann man da ganz gut deutlich werden, was man möchte, dass man beispielsweise auch auf Workshops nicht verzichten will, die Anti-Bias-Trainings Unconscious Bias Trainings ermöglichen. Das sind so Wirkungshebel, die öffentliche Hand hat und auch nutzen sollte, um die Privatwirtschaft an der Stelle auch um ein ethisches Design zu bemühen.
Okay, und wie kann man sich das jetzt als normaler Mensch vorstellen, der sich jetzt nicht gerade mit KI beschäftigt? Also braucht es eine ethische Richtlinie für jede Stadt, für jedes Dorf, Land und Bundesministerium oder kann man da auf einer föderalen Ebene sich auf gewisse Sachen einigen?
Also wir haben, was die Ethikrichtlinien angeht, haben wir als hat die Bertelsmann Stiftung und damals, als ich für die gearbeitet habe, zusammen mit dem iRights Lab und über 500 Expertinnen und Teilnehmenden die Algorithms entwickelt. Das sind 9 Regeln für die ethische Gestaltung von algorithmischen Systemen. Und wir haben damals uns tatsächlich sehr genau überlegt, welche Kriterien müssen wir aufnehmen, was macht diese Prinzipien auch so umsetzbar, dass sie am Ende des Tages auch eine Gestaltungskraft entfalten. Und wir sind eben auf diese 9 Kriterien gekommen und haben festgestellt, dass dort der prozessorientierte Blick am besten funktioniert. Wir haben also nicht gesagt, ein System soll fair sein, sondern wir haben gesagt, wir müssen die Algorithm 1, wir müssen Kompetenzen aufbauen. Das heißt also, es beschreibt den Prozess der Entwicklung, aber auch des Einsatzes und nicht das Endresultat. Und wenn ich jetzt nochmal weiterschaue, es gibt mittlerweile über 200 Ethikprinzipien oder Guidelines auf der ganzen Welt. Also wir erleben einen regelrechten Boom und wir sehen aber, dass das nur ein vermeintlicher Konsens ist, weil viele dieser Ethik-Guidelines haben eben Kriterien wie Fairness, Transparenz und Accountability. Aber es fehlt in den meisten Guidelines entweder an einer sehr konkreten Definition, was damit überhaupt gemeint ist, Punkt 1 und Punkt 2. Es fehlt dann oftmals auch die erkennbare Absicht, das umzusetzen und das zu verankern, also mit bestimmten Frameworks innerhalb des Unternehmens auch dafür Sorge zu tragen, dass die Systeme fair und transparent sind. Und Da liegt, glaube ich, tatsächlich der Knackpunkt, nämlich es kommt nicht auf die Ethikrichtlinie an, sondern es kommt auf die Umsetzung dieser an. Und ich glaube, die Städte, die sich heute mit dem Thema beschäftigen, können sich auch ganz gut aus dem Pool der bereits existierenden Richtlinien eine rausgreifen. Und die größte Aufgabe ist es dann eben, das mit einer Umsetzungshilfe auszugestalten und mit Umsetzungsframeworks zu arbeiten, damit das auch wirklich verankert wird in der Organisationskultur und dass wir eben auch als BürgerInnen die Möglichkeit haben, nachzuprüfen, ob auch nach diesen Kriterien gehandelt wird.
Okay, du hast gerade Fairness angesprochen. Das ist ja auch ein Riesenthema innerhalb der KI-Welt. Also mein Verständnis ist es ja so, dass oft diese inherent oder biases sozusagen bei Datensätzen dabei sind, weil die Menschen ja im Endeffekt die Daten aussuchen und dann dort schon irgendwelche Predispositions von Menschen enthalten sind, die Algorithmen dann übernehmen. Und deswegen kommt es halt oft zu Diskriminierung von Algorithmen, obwohl es ja im Endeffekt die Menschen sind. Wie kann man das lösen oder wie kann der öffentliche Sektor dazu beihelfen, dass es weniger unconscious biases in der KI gibt?
Also ich glaube, es gibt kein Ethik-Allheilmittel an der Stelle. Gerade das Thema Bias und Fairness, das ist super komplex. Also alleine für den Fairness-Begriff gibt es, glaube ich, 25 unterschiedliche philosophische Definitionen. Das heißt also, ganz am Anfang müsste man sich fragen, wenn ich ein faires System will, was bedeutet das eigentlich? Also wie verstehe ich Fairness in dem Kontext? Und dann ist die zweite Frage, wie messe ich denn dann meine Definition? Und dementsprechend haben wir hier schon mal ein Messproblem. Und zum anderen glaube ich auch, dass wir als Gesellschaft verstehen müssen, dass es wahrscheinlich keine Anti-Bias-Magic gibt. Also es gibt keine technische Lösung, die uns alle Biases aus dem Code und aus den Datensätzen zieht. Wir können versuchen, nach bestimmten Werten, Accuracy-Werten etc., die Datensätze zu untersuchen. Aber alleine die Datensätze sind es eben auch nicht. Also du hast es schon richtig angesprochen. Wer die Daten aussucht, wer die Daten labelt und was genau die Daten alles repräsentieren und eben nicht repräsentieren, das ist eine entscheidende Komponente. Aber eine andere ist beispielsweise auch das algorithmische Modell, was ich wähle zur Berechnung der Prognosen beispielsweise. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, was wir auch später in der Handreichung für die digitale Verwaltung aufgezählt haben. Dort haben wir auf das Projekt Scala in NRW verwiesen. Das ist ein Predictive Policing Projekt, wo es darum geht, eben Kriminalitätshotspots zu prognostizieren und entsprechend die Einsatzplanung zu gestalten. Und was mir besonders gut an diesem Beispiel gefällt und woran sich auch viele in der öffentlichen Verwaltung orientieren könnten, ist das, was sie gemacht haben. Sie haben nämlich einmal geprüft, ein komplexes neuronales Netz und einmal ein etwas simpleres Entscheidungsbaumodell. Und das sind zwar unterschiedliche algorithmische Modelle, wenn man so möchte, oder Modelle, die eben die Berechnung vornehmen. Und sie haben eben gezeigt, dass die Performance in ihrem Fall genauso gut war in beiden Fällen. Und dementsprechend haben sie sich dann für das einfache Entscheidungsbaummodell entschieden, weil das für Bürgerinnen, aber auch für eben die Beamtinnen einfacher nachzuvollziehen war, was genau jetzt wieso entschieden wurde. Sprich also, es hängt nicht nur an den Daten, sondern eben auch am Modell und später auch an der Interpretation und auch an der Arbeit mit den Ergebnissen. Das heißt also, das Fairness-Problem, was du angesprochen hast, ist nicht so leicht lösbar und trotzdem möchte ich jetzt irgendwie damit es nicht ganz so wirkt, als ob das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, einen Lösungsvorschlag mit an die Hand geben. Wir haben festgestellt, gerade diversere EntwicklerInnen-Teams sind einfach sensibilisiert für diese Thematik und können das eben auch im Entwicklungsprozess immer wieder reflektieren und sich als Team auch challengen und fragen, haben wir hier ein Bias vielleicht, ein Bias, von dem wir vielleicht noch nichts wissen, müssen wir uns nochmal kritisch hinterfragen. Diese Reflexionsarbeit, die können technologische Lösungen nicht abnehmen. Und ich glaube, da müssen wir hin, einfach, dass wir sensibilisiert sind für solche Fragen und dass wir solche auch stellen im Prozess der Entwicklung.
Okay, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt wahrscheinlich auch viele Leute gibt, die der Meinung sind, dass es überhaupt keine ethische Gestaltung von
KI braucht, Bedarf, dass man das dem Markt selber überlassen kann. Warum würdest du jetzt sagen, dass also die ethische Gestaltung von algorithmischen Systemen wichtig ist?
Das zeigt sich besonders gut, finde ich, im öffentlichen Sektor. Und das war so ein bisschen auch die Initialidee, wieso ich mich persönlich auch damit gerne beschäftige. Als Bürgerin kann ich mich kaum gegen den Einsatz von algorithmischen Systemen im öffentlichen Sektor wehren. Das heißt, wenn einmal der Staat entschieden hat, ich möchte ein System einsetzen, dann kann ich als Bürgerin im Zweifel nur noch auswandern, um mich diesem System, um diesem System zu entgehen. Und deshalb ist da die Ethik so wichtig, weil sie in solchen Hochrisikosektoren die Möglichkeit bietet, auch über rechtliche Bedingungen hinweg den Einsatz zu gestalten und über den Einsatz zu diskutieren zu lassen. Sprich also, Ethik ist so ein bisschen der Stachel im Fleisch. Wir haben viele gute Gesetze, die unsere Bedürfnisse schon schützen, das Grundgesetz, Gleichbehandlungsgesetz. Wir haben den Datenschutz, der sich auch um persönliche Daten kümmert. Wir haben aber eben einiges noch nicht geregelt bei diesem Einsatz, weil vieles auch noch sehr neu ist. Das heißt, Ethik stellt hier die entscheidenden Fragen, was vielleicht in Zukunft noch geregelt werden müsste, worüber wir in Zukunft in jedem Fall sprechen müssen und schützt uns auch einfach davor, dass bestimmte Risiken beim Einsatz überhaupt gar nicht erst vorkommen. Also es ist ein präventives Mittel im Grunde genommen, um den Einsatz besser und fairer zu gestalten.
Okay, super. Und mir hat das Beispiel mit der Polizei jetzt schon sehr gut gefallen. Ich finde, so Beispiele sind dann auch immer ja sehr gut, um die Thematik zu verstehen und sich da wirklich was Konkretes vorstellen zu können. Könntest du jetzt vielleicht noch ein paar andere Beispiele geben, wie jetzt KI im öffentlichen Sektor eingesetzt wird, Best Practices, damit die Leute sich darunter was Konkretes vorstellen können?
Wir haben uns für die Handreichung tatsächlich drei Beispiele ganz intensiv angeschaut. Wir haben auch mit den Expertinnen vor Ort gesprochen, mit diversen Expertinnen, also einmal mit der Führungskraft, einmal mit den EntwicklerInnen. Und ein Beispiel, was mir noch sehr gut im Kopf geblieben ist und was wahrscheinlich auch für viele aus dem GovTech-Sektor bekannt und interessant ist, ist eben der Chatbot Bobby in Berlin. Und an diesem Beispiel gefällt mir eigentlich ganz gut, weil dass man hier vielleicht die Ethikkomponente erstmal nicht vermuten mag. Also wieso müssten wir uns eigentlich im Kontext der Chatbots über ethische Fragestellungen Gedanken machen? Und ich finde, Beispiele wie Alexa, Siri und andere Sprachassistenzsysteme zeigen das ganz gut. Also zum einen wäre es wahrscheinlich katastrophal für die öffentliche Hand, wenn der Chatbot Bobby auf einmal anfängt, Bürgerinnen zu beleidigen. Es wäre auch fatal, wenn der Chatbot Bobby anfangen würde, aufgrund der Analyse von personenbezogenen NutzerInnen-Daten Frauen andere Hinweise und Tipps zu geben über öffentliche Dienstleistungen als Männern. Das heißt also, auch wenn dieses Beispiel Chatbot Bobby so simpel anmuten mag, können sich hier schon auch komplexe ethische Fragen verbergen. Und was mir eben an diesem Beispiel gut gefallen hat, ist, dass sich die EntwicklerInnen und die AnwenderInnen auch darüber Gedanken gemacht haben und eben kontinuierlich versuchen, das System besser zu gestalten. Also es immer wieder überprüfen und anpassen. Und das zeigt damit ganz besonders gut, dass Ethik weder am Ende noch dazu gestreut werden kann als Add-on, noch dass Ethik einmal implementiert wird und dann ist die Sache schon gelöst. Es zeigt eigentlich, dass Ethik ein Must-Have ist und entsprechend immer wieder mit in die Diskussion und mit in die Anwendung einfließen muss und dass an der Stelle wirklich es auf die Kontinuität ankommt und nicht auf das einmalige Überprüfen. Das ist vielleicht auch wichtig als eine Komponente, aber eben die Kontinuität, die Fehleranalyse, eine offene Kultur darüber, was vielleicht auch schiefläuft und was eben nicht so erwartungsgemäß passiert und funktioniert, das hat mir gut gefallen bei diesem Beispiel.
Okay, sehr interessant. Vielleicht noch jetzt zu guter Letzt, ist Deutschland, Europa wird ja immer in den Fokus gebracht, dass wir sehr gut sind dabei, KI zu regulieren, aber nicht sehr gut KI selber zu bauen oder KI-Unternehmen auf den Markt zu bringen. Wie stehst du dazu? Glaubst du, dass Europa jetzt wirklich einen strategischen Nachteil hat gegenüber nordamerikanischen und asiatischen Staaten? Oder bist du da eher zuversichtlich, dass sich Europa gerade gut positioniert mit der Spezialisierung auf Regulierung von Technologie? Würde mich auf jeden Fall interessieren, was da so dein Einblick ist.
Ja, ich glaube, ich würde erstmal zurückfragen, um was für einen Wettstreit geht es hier eigentlich? Also ist das hier wirklich ein Wettrennen? Also konkurrieren wir mit China und den Staaten? Sicherlich in der Hinsicht, als dass wir als EuropäerInnen schon mit ausländischen Anwendungen in Kontakt waren, also sprich Facebook, WhatsApp, Netflix, das sind alles Produkte oder Dienstleistungen, die im Ausland entwickelt worden sind, auch TikTok im Kontext der chinesischen Bemühungen. Aber trotzdem, ich glaube, wir laufen hier nicht Gefahr, das Wettrennen zu verlieren. Denn Europa, und das zeichnet uns, glaube ich, besonders gut aus, ist einmal sehr konsensfähig. Das heißt also, versucht, alle Bedürfnisse von Bürgerinnen, aber auch von Nationen in der politischen Regulierungslandschaft mitzudenken. Und zum anderen glaube ich auch, dass wir in der Lage sind, ganz anders auch über ethische und moralische Fragestellungen nochmal zu reflektieren und diese auch in die Technikgestaltung einfließen zu lassen. Und von daher sehe ich hier kein Wettrennen um die KI, sondern wir haben als EuropäerInnen tatsächlich jetzt die Möglichkeit, auch mit Regierung als Regulierung mit als Mittel die Technikgestaltung nach unserem Sinne voranzutreiben, und diese Möglichkeiten sollten wir auch nutzen. Im April kommt tatsächlich das von allen Seiten schon nachgefragte Follow-up des White Papers der EU-Kommission, und ich hoffe mir da ein bisschen auch wegweisende Entscheidungen oder wegweisende Ideen im Hinblick auf Hochrisikoanwendungen, im Hinblick darauf, dass Ethik ganz am Anfang und währenddessen auch immer wieder eine Rolle spielen muss, also nicht nur ganz am Ende bei der Abnahme solcher Systeme. Und ich habe das so im Ausland noch nicht in dieser Form gesehen. Und ich glaube auch gerade die Datenschutzgrundverordnung bietet uns da auch ein bisschen Hoffnung. Denn viele Staaten auch im Ausland haben sich daran orientiert, haben das als Richtwerk genommen. Und wir als EuropäerInnen können uns deshalb, glaube ich, sicher sein, dass wenn da eine Regulierung kommt, sie so allumfassend ist, dass sie zumindest Gesprächsstoff auch im Ausland bietet und ausbaufähig ist für künftige Technologiegestaltung und Technologieanwendung.
Okay. Und was können wir in Deutschland, in Europa jetzt konkret machen, um das Thema voranzubringen? Wo siehst du vielleicht noch Bedarf?
Das ist, glaube ich, auch ein Resultat unserer Recherche für die Handreichung der digitalen Verwaltung. Wir haben ganz am Anfang in Recherchesprints versucht, Anwendung in der Dachregion zu finden. Und wir haben, ich sag mal, gut 30 Stück gefunden, aber das war schon auch wie eine Suche nach dem Trüffel. Also es war, wir mussten schon richtig wühlen, wir mussten schon an viele Türen klopfen, auch Expertinneninterviews zu bekommen. Ich glaube, wir brauchen insgesamt in Europa ein Stück weit Transparenz darüber, was eigentlich schon alles an KI-Anwendungen oder Algorithmen-Anwendungen in der öffentlichen Hand läuft. Und zum anderen wünsche ich uns allen, dass wir auch ein bisschen mehr experimentieren können, dass wir versuchen, vor allem den Chancenblick auch noch aufzubehalten bei all den Risiken. Und trotzdem, als drittes wäre mein Wunsch, dass wir uns mit ethischen Fragestellungen frühzeitig beschäftigen und dauerhaft beschäftigen. Und nachdem der Hype dann rund um KI-Ethik abgeflaut ist, hoffe ich mir, dass das Thema im Mainstream angekommen ist und nicht einfach ein One-Hit-Wonder bleibt und sich dann in 10 oder 15 Jahren keiner mehr über KI-Ethik-Prinzipien Gedanken gemacht hat.
Sehr schön. Und was würdest du vielleicht jungen oder auch älteren Menschen mit auf den Weg geben, die sich noch nicht so mit KI-Ethik auseinandergesetzt haben, aber das Thema vielleicht eigentlich ganz interessant finden, sich da ein bisschen einlesen würden, irgendwelche Empfehlungen?
Also die Diskussion rund um KI-Ethik wird gerne mal komplexer. Und deswegen haben wir uns tatsächlich damals in dem Projekt Algorules bemüht, zielgruppenspezifische Publikationen zu veröffentlichen. Das heißt also, wir haben uns schon immer gefragt, gerade auch die öffentliche Hand, welche Prozesse gibt es dort schon? Und welche Fragen könnten sich Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, stellen? Und deshalb ist die Handreichung wirklich auch für diese Zielgruppe geschrieben und nicht nur für die KI-Ethik-Expertinnen da draußen. Sie zeigt mit ganz leichten Beispielen auf, was schon passiert ist. Sie zeigt auf mit Checklisten in den unterschiedlichen Phasen, was man beachten muss, und gibt auch Beispiele, wie es eben in der Praxis schon umgesetzt worden ist. Das heißt also, das ist ein ganz guter Einstieg. Und ansonsten kann ich auch das Buch Wir und die intelligenten Maschinen empfehlen. Das bietet, glaube ich, auch nochmal einen guten Überblick über die Beispiele, die es auch in Deutschland gibt, und vor allem, was man tun kann, damit der Diskurs in der Gesellschaft auch ankommt.
Sehr schön. Vielen Dank, Leila. Das war super spannend und informativ. Wir müssen, also sind jetzt leider mit der Zeit schon fast am Ende. Möchtest du am Ende vielleicht nochmal den Leuten mitgeben, wo oder wie sie dich erreichen können, wo sie dich finden können und deine Arbeit im Internet?
Ja, schaut einfach unter algorithmenethik.de. Dort findet ihr Sachen zum Thema Algorules. Und ganz privat bin ich über Twitter und LinkedIn gut zu erreichen. Von daher, ich bin nicht abgeneigt in sozialen Medien. Auch bei all den Risiken kann man mich dort finden. Und ich interagiere auch super gerne mit Leuten, die sich insgesamt damit zum ersten Mal auseinandersetzen. Und sich einfach grundsätzlich erstmal orientieren müssen in dem großen Diskurs.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank für eure Zeit. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr gerne als Gast kommen würdet, schreibt mir bitte eine E-Mail an simon@forumgov.tech oder folgt uns auf LinkedIn unter forumgovtech-europe. Bis zum nächsten Mal, euer Simon.